Auch ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem zweiten Abend in unserer Reihe der Vorfahrer Abendbibelschule hier in Tübingen zum Thema die Thessalonicher Briefe, Botschaft an die ersten Christen über die letzten Dinge. Heute am zweiten Abend geht es um das Thema Mut zum Kampf um das Wort. Und wir werden 1. Thessalonicher 2 und 2. Thessalonicher 2 im Schnelldurchgang miteinander durchnehmen. Erstens, wo Gott spricht, gibt es Widerspruch. Wo Gott spricht, gibt es Widerspruch in dieser Welt. Ich lese vom Anfang des zweiten Kapitels des 1. Thessalonicher Briefs. Denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch, es war nicht vergeblich. Denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Unter viel Kampf. Es war kein Sonntagsspaziergang. Paulus und Silas und die anderen in der Entourage hatten Schweres erlebt in der Garnisonstadt Philippi. Sie hatten aber auch Großes erlebt, wie Gott Wunder getan hatte und wie zum Beispiel die Familie des Kerkermeisters durch das Erdbeben und durch die Befreiung aus dem Gefängnis zu sich zunächst einmal sich das Leben nehmen wollte und davon abgehalten wurde von Paulus und Silas und zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen ist, an denjenigen, der auch solche Dinge in der Hand hat und der das neue Leben schenken kann. Es war aber nicht leicht für Paulus und seine Truppe. Es gab großen Widerstand auch in der Stadt Thessalonich, wie wir gestern Abend gehört haben. Und sie haben das Evangelium Gottes, die frohe Botschaft Gottes, die frohe Botschaft, die Gott in diese Welt gesandt hat durch Jesus Christus, sie haben dieses Evangelium unter viel Kampf gesagt. Das ist auch der Normalfall. Es gibt auch manchmal Zeiten und Orte, wo man mit dem Evangelium offene Türen einrennt. Aber in aller Regel, wo Gottes Wort auf einen guten Boden fällt, da gibt es auch Widerstand oder im Gleichnis vom vierfachen Acker zu sagen, Gott sät breit, aber hier gibt es die Vögel, die das wegpicken, dort gibt es die Dornen, die das ersticken und an einer anderen Stelle wird das ausgehungert, ausgedörrt. Es gibt viel Widerstand. Die Menschen hier in Thessalonich, die zum Glauben an den Gott und Vater Jesu Christi gekommen waren, haben sich von den Abgöttern und den Götzen abgewendet. Und das sollte nicht ohne Widerspruch bleiben. Und Paulus bringt das hier in Erinnerung, wenn es um etwas anderes jetzt geht, um eine neue Situation, dann bringt er das in Erinnerung. Es war ja schon von Anfang an ein Kampf. Und da müssen wir uns einfach darauf einstellen. Vers 3 schreibt er, denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir nicht, als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht, Gott ist Zeuge. Es ist etwas kryptisch, was Paulus hier im zweiten Kapitel an die Gemeinde, im ersten Brief an die Gemeinde in Thessalonich schreibt. Wir werden gleich noch kryptischere Dinge finden. Wir können nur vermuten, was hinter dieser Situation steckt. Später nämlich im Leben und Dienst des Apostels kamen unterschiedliche Vorwürfe auf. Sie würden sich wichtig machen. Sie würden, wenn sie vor Ort sind, dann ja mit einem lieben Zungenschlag reden und dann, wenn sie weiter weg sind und ja in Sicherheit sozusagen sich wägen, dann würde Paulus mit härteren Bandagen kämpfen und schärfer schreiben. Es wird auch überhaupt in Frage gestellt, was er für eine Autorität hat, dass er diese Botschaft von Jesus Christus sagt, der ja nicht zu den Zwölfen gehört hat als Apostel. Wir haben gestern Abend gesehen, dass er das hier in den Thessalonicher Briefen, in beiden, sowohl im ersten als im zweiten Brief, den Titel Apostel weglässt, was er sonst nicht tut in allen anderen Briefen, die er schreibt. Wir wissen es nicht, aber wir können nur vermuten, dass irgendwelche Leute nach Thessalonich gekommen sind, nachdem Paulus und seine Mitarbeiter weggegangen waren nach Beröa und Athen, die gerade solche Vorwürfe machen, nämlich, ja, er schmiert euch Honig um den Mund oder er will nur auf euren Kosten leben oder er ist ja überhaupt nicht befähigt, das Evangelium zu sagen, er ist ja kein richtiger Apostel. Wie auch immer die Vorwürfe lauten, für uns ist ganz wichtig die Einstellung, die Paulus hier einnimmt. Er sagt, Gott ist es, der unsere Herzen prüft. Ich stehe vor Gott in der Verantwortung und nicht vor Menschen. Er sagt zwar, er sei nie mit Schmeichelworten umgegangen und wie die auch wissen, auch nicht mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Paulus ist frei deswegen, weil er sich von aller Menschenfurcht frei sagt, lossagt. Es reicht auch, wenn wir Gottesfurcht haben und wenn wir wissen, dass Gott unser Richter ist und über unser Tun und Lassen das Gericht sprechen wird. Wo Gott spricht, gibt es Widerspruch. Zweitens, wem wollen wir mit unserem Leben dienen? Hier hat es Paulus schon anklingen lassen, es ist ein besonderes Geschenk für ihn, dass Gott ihn für wert geachtet hat, das Evangelium sagen zu dürfen. An einer anderen Stelle nennt er sich ein Missgeburt. Er packt dann wieder einer anderen Stelle aus und sagt, ich bin da am allerwenigsten geeignet zu diesem Dienst, ich, der die Gemeinde verfolgt hat. Aber es ist ein Geschenk für ihn, das weitersagen zu können. Ich denke, das würde uns helfen, wenn wir das Evangelium als ein Geschenk begreifen würden, dass wir weitergeben dürfen, nicht nur für uns behalten. Das Evangelium ist, wie die Liebe auch, etwas, das nicht kleiner wird, wenn man es teilt mit anderen, sondern sich mehrt. Und Paulus will Gott mit seinem Leben gefallen und fragt nicht danach, was die Menschen dazu sagen. Wer Ehre bei den Menschen sucht, wird nie frei werden. Allein Gott zu dienen und ihm gefallen zu wollen. Wir müssen davon freikommen, den Menschen gefallen zu wollen. Und das ist nicht leicht. Manche von uns haben ein hohes Harmoniebedürfnis Wir wollen, dass die ganze Welt uns liebt. Oder um es mit dem Gleichnis Jesu zu sagen, der in der Bergpredigt, Matthäus 5, 13, sagt, ihr seid das Salz der Erde. Manche von uns würden lieber dort lesen, ihr seid der Zucker der Erde. Das, was alle Menschen gerne schmecken. Süß und lieblich. Vers 6, wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi-Apostel hätten einsetzen können. Hier sagt Paulus es ausdrücklich, er hätte auf sein Amt als Apostel pochen können und sagen, ihr müsst mir die Ehre bringen, die mir gebührt. Aber es ist wie bei aller Autorität, die äußere Autorität hilft nur ein Stück weit. Die innere Autorität ist das, was weit trägt. Und darum ringt Paulus um die Gemeinde, dass sie ihn als jemand, der eine innere Autorität hat, nicht pro forma, nicht der Polizist mit der Marke, der eine Autorität vom Staat bekommt und so in diesem Sinne das Apostelamt als Marke oder als Aushängeschild, sondern er ringt mit Argumenten, dass die Gemeinde ihn anerkenne als geistliche Autorität. Und um das zu erreichen, sagt er, nicht wie ein Apostel bin ich aufgetreten unter euch, sondern wie Mutter und Vater. Sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. So hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Wir denken an die Jahreslosung vom letzten Jahr aus Jesaja 66. Und Paulus denkt ganz bestimmt an diese Stelle, an hier in 1. Thessalonicher 2, denn er zitiert Jesaja 66 gleich zweimal im nächsten Kapitel in 1. Thessalonicher 3. Wir denken an dieses Wort vom letzten Jahr, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Nicht als jemand, der hier das Sagen hat, tritt Paulus auf, sondern einer, der der Gemeinde Trost spenden kann und gibt Teil an seinem Leben. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo man geglaubt und gelehrt hat, dass um Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu führen, müsse man sie nur richtig informieren. Das richtig aufgemachte Traktat oder die richtige Evangelisationspredigt. Ich glaube, dass das anders ist und wir sehen das heute in unserer Gesellschaft in einer ganz neuen Klarheit und Prägnanz. Es läuft über Beziehungen. Es läuft darüber, dass wir glaubwürdig unter den Menschen unserer Tage unseren Glauben leben und dass dieser Glaube wahrgenommen wird. Dass dieser Glaube ein Beispiel gibt den anderen, wie sie auch zu einem sinnerfüllten und mit tiefem Frieden ausgestatteten Leben kommen können. Teilhabe, das ist im Neuen Testament manchmal übersetzt mit Gemeinschaft, aber er gibt Teil an seinem Leben. Er lebt mit der Gemeinde und lässt sie Anteil haben an seinem Leben. Und ich denke, dass das der Weg für uns im 21. Jahrhundert ist, dass wir aus unseren Schneckenhäusern herauskommen, uns durchaus auch verletzlich machen. Es gibt eine Bewegung, die nennt sich verletzliche Mission, wo man sich ein Stück weit ungeschützt gibt, damit es auch zur Teilhabe am gemeinsamen Leben kommen kann. Und das geht nur unter hohem persönlichen Einsatz. Natürlich geht es um die Botschaft. Die Botschaft muss vermittelt werden, aber ohne persönlichen Einsatz wirkt das unglaubwürdig. Man könnte viele Beispiele zitieren. Nehmen nur das eine Beispiel von Gladys Aylward, dieses einfach gestrickte Mädchen, das in England, ich glaube, 12 Jahre lang in Stellung gearbeitet hat, um sich die Passage nach China zu verdienen, denn keine Missionsgesellschaft war bereit, sie zu entsenden. Am Ende, nach all diesen Jahren als Zimmermagd in Stellung, hat sie gerade genug gespart gehabt für die transsibirische Eisenbahn, die neu gebaute, und kaufte ein Einwegticket nach China. Und als sie dann an die Mongolei vorüberfuhr, da war Krieg, und da fuhren die Züge nicht mehr. Die ließ sich nicht abhalten. Sie packte ihre Koffer und lief den Schienen entlang und kam ans Ziel. Was für ein persönlicher Einsatz. Und es ging weiter in China, wo sie ja unter Lebensgefahr und mit großer Fantasie um die Menschen gerungen hat, wo die Chinesen mit ihren Karawanen, die durch ihr Ort gegangen sind, nicht halten wollten, hat sie einfach das Leitesel gepackt und reingeführt in den Hof. Alle sind hinten rein, dann waren sie schon da. Nachher machte sie ihren Trek mit 30 oder 40 Kindern über die Berge, um die in Sicherheit zu bringen vor den Angriffen der Japaner. Unter hohem persönlichen Einsatz. Darum schreibt Paulus, ihr erinnert euch noch in Vers 9, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen, und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Paulus, der Zeltmacher oder Sattler, der aus Kleinasien stammte, aus einem Gebiet, das bekannt und berühmt war für die besondere Ziegenwolle, die dort gezüchtet wurde, eine ganz starche und eine Wolle mit hohem Fettgehalt, das dazu geeignet war, schwere Planen zu weben, Planen, die dann, wenn sie dicht gewoben waren, auch wasserdicht waren. Eine Arbeit, die auch viel Kraft in den Händen verlangte. Paulus tat diese gewöhnliche Handarbeit Tag und Nacht zu den Zeiten, wo er nicht gelehrt hat, um sich und seine Mitarbeiter zu unterhalten, damit sie niemandem zur Last fallen. Hohes persönliches Engagement. Und die Vorwürfe müssen ziemlich steil sein, wenn er in Vers 10 sagt, ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ich weiß nicht, ob jemand von uns das über die Lippen bringen würde, wie heilig ich bin, wie gerecht ich bin und wie untadelig mein Leben ist. Aber offensichtlich muss Paulus mit schweren Geschützen auffahren, um das, was gegen ihn gesagt wird, zu entkräften. Vers 11, denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch, ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Er sagt also von sich nichts anderes als das, was er auch von der Gemeinde verlangt, nämlich würdig des Gottes unser Leben zu führen. Und dabei greift er auf das Grundgebot des dritten Buches Mose, das auch den Israeliten schon gegeben war. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Heilig nicht im Sinne von fehlerlos, sondern im Sinne von abgesondert, zu Gottes Diensten ausgesondert und bereitgestellt. Und dann kommt es wieder zu dem Thema des Anfanges, vom Anfang des zweiten Kapitels, wo es um Mut zum Kampf und das Wort ging in Vers 13. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Wir haben zu Beginn ein Lied gesungen aus dem 16. Jahrhundert. Ich denke, jeder von uns hat wahrscheinlich gedacht, interessant, das passt auch auf unsere Situation heute. Wach auf, du deutsches Land. Und dass die Wahrheit verspottet wird, dass die Gottlosigkeit groß ist, das ist nichts Neues. Und es war auch zur Zeit des Apostels Paulus so. Auf anderem Gebiet haben die großen Philosophen Sokrates und Platon sich damals auch schon über die Jugend beschwert, die ja nichts taugt. Jede Generation liebt das. Die Welt hat sich in den Grundzügen des menschlichen Seins nicht verändert. Der Mensch ist der gleiche geblieben. Und es gab auch zur Zeit des Apostels viel Zweifel an das, was er als Gottes Wort verkündet hat. Und es gab auch zu seiner Zeit Menschen, die gesagt haben, das ist nichts als Menschenwort. Wir denken wieder an das Gespräch auf dem Areopag, das ich gestern erwähnt habe, wo manche gesagt haben, so ein blödes Geschwätz, was der da redet von der Auferstehung der Toten, und wenden sich ab. Andere sagen, das ist interessant, wir wollen mehr hören. Lass uns noch einmal darüber reden. Wo Gottes Wort nur als Menschenwort gesehen wird, da haben wir es mit einem wiedergöttlichen, mit einer wiedergöttlichen Kraft und mit einer wiedergöttlichen Bewegung zu tun. Und auch heute, gerade heute, wird das viel in Frage gestellt, ob die Bibel, die uns überliefert ist, durch die Generationen von den Aposteln und Propheten, ob das auch wirklich Gottes Wort sei. Woher können wir es wissen, dass es Gottes Wort ist? So wie Paulus es der Gemeinde dort empfiehlt, das ist Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Und wo wir das in unserem Leben spüren und erfahren, dass sein Wort wirkt, da dürfen wir auch daran festhalten, dass das nicht Menschenwort ist, sondern dass das Gottes Wort ist, so wie es dasteht. Und nicht erst durch irgendwelche Erklärungen oder durch irgendwelche Einstellungen zu Gottes Wort werden muss. Subjektiv, für mich, weil ich es glaube. Sondern Dies ist Gottes Wort, das in uns wirkt, dass wir glauben können. Vers 14, denn liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt, die in Christus Jesus sind, denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind, indem sie, um das Maß ihrer Sünden alle Wege voll zu machen, uns wehren, den Heiden zu predigen zu ihrem Heil. Aber der Zorn Gottes ist schon im vollen Maß über sie gekommen. Das wird von manchen als Antisemitismus ausgelegt. Wir wissen von Paulus aus dem Römerbrief Kapitel 9 bis 11, dass das keineswegs Antisemitismus ist, sondern dass Paulus noch große Hoffnung für sein Volk hat. Aber man darf die Dinge nennen, die faktisch nicht zu leugnen sind. Jesus wurde in Jerusalem auf Verlangen der Juden getötet. Auch die Propheten wurden verfolgt und umgebracht. Und Paulus sagt darum, gefallen sie Gott nicht. In ihrem Handeln gefallen sie Gott nicht. Aber das ist nicht das Ende, was das Volk Gottes betrifft. Hier in der Situation, in der der Gemeinde Thessalonich steckt, wo nur eine kleine Schar von Juden sich bekehrt hat und die große Mehrheit der jüdischen Synagogegemeinde einen Aufruhr gegen Paulus und seine Mitarbeiter veranstaltet hat, da wurde ganz praktisch und konkret erlebt, wie die Verblendung unter dem Volk Gottes zu dieser Zeit stark war. Und Paulus nennt das, damit die Leute einfach fokussiert bleiben und sich nicht entmutigen lassen. Vers 17, wir aber, liebe Brüder, nachdem wir eine Weile von euch geschieden waren, von Angesicht nicht im Herzen, haben wir uns umso mehr bemüht, euch von Angesicht zu sehen mit großem Verlangen. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Doch der Satan hat uns gehindert. Viele hören es nicht gerne in unseren Tagen, aber der Widersacher, der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der Teufel, der Satan, ist eine Wirklichkeit. Er war Wirklichkeit zur Zeit des Apostels Paulus und konnte Paulus daran hindern, zu der Gemeinde in Thessalonich zu gelangen. Und er ist heute eine Wirklichkeit und versucht heute noch, denjenigen, die das Werk Gottes tun wollen und in den Fußstapfen Jesu nachfolgen wollen, einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Ich lese ab Beginn des zweiten Kapitels des zweiten Thessalonicher Briefs. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen, noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Wie war der Widersacher in Thessalonich unterwegs? Paulus nennt drei verschiedene Dinge, hinter denen er wohl vermutet, dass die Gegner des Evangeliums aktiv geworden waren, entweder durch eine angebliche Prophetie, dass einer aufsteht und eine falsche Prophetie vorträgt, so wie es zu Zeiten Micha ben Jimlas im Alten Testament war, der weissagen soll, ob der König Ahas nun den Krieg ziehen soll oder nicht. Zunächst einmal sagt er ganz verschmitzt, naja, sieh nur in den Krieg, du wirst schon gewinnen. Worauf der König wütend wird und sagt, du hast mir noch nie was Gutes prophezeit. Jetzt will ich ernstlich aus deinem Mund hören, was die wahre Botschaft Gottes ist. Und er sagt ihm, Micha ben Jimla, wenn du in den Krieg ziehst, dann wirst du nur den Desaster erleben. 400 falsche Propheten stehen auf und sagen, der lügt, er lügt, er lügt. Du wirst gewinnen, zieh nur in den Krieg mit dem Nordreich und Südreich zusammen. Falsche Prophetie war schon immer ein Thema. Bei Jeremia lesen wir es immer wieder über die falschen Propheten und über die falschen Hirten, die nur sich selbst weiden und nicht das Volk Gottes. Es mag sein, dass jemand eine Prophetie, eine angebliche, gehabt hatte und das in Frage gestellt hat, was Paulus und seine Freunde gelehrt hatten in der Gemeinde über das Evangelium. Er sagt, oder sei es ein Wort oder ein Brief, irgendeine mündliche Botschaft von uns oder ein Brief, das angeblich von uns sein soll, als sei der Tag des Herrn schon da. Das war der Punkt, der gemacht werden soll. Ihr braucht nicht mehr auf den Tag des Herrn warten. Der Tag des Herrn ist schon da, innerweltlich schon da. Später am Ende des ersten Thessalonicher Briefs, ganz am Ende, Kapitel 5, 19 bis 22, sagt Paulus, den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Nicht nur, weil jemand sagt, das sei eine Prophetie, ist es deswegen auch eine. Und Paulus will der Gemeinde hier Trost zusprechen, dass es noch eine Zeit des Wartens gibt. Wartens in der Versuchung, wartens in der Anfechtung, wartens in der Verfolgung. John Stott, den ich gestern Abend ebenfalls zitiert habe, sagt zu dieser Stelle, man muss zwei Dinge wissen, wenn man dieses Kapitel liest. Erstens, der grundlegende Inhalt dieser Bibelstelle hat am Ende damit zu tun, mit denen, die vergehen, nicht mit der Zukunft der Gläubigen. Also es ist eine Warnung an diejenigen, die nicht glauben. Und zweitens sagt er, die Absicht dieses Abschnitts ist nicht, die Thessalonicher darüber zu informieren, was künftig geschehen wird, sondern um sie zu trösten in der Situation, wo sie Desinformation bekommen haben und wo sie deswegen verunsichert worden sind. Die letzten Tage, die sind angebrochen, aber der letzte Tag, der Tag des Herrn, ist noch nicht da. Damit leitet Paulus dieses Kapitel ein. Zweitens die Gefahr der Verführung. Paulus setzt fort, lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Lasst euch von niemandem verführen. Es muss noch einiges geschehen. Das hat es nicht erst einmal gegeben, dass ein Mensch sich zu Gott erhoben hatte. Die römischen Kaisern hatten das schon geraume Zeit getan und ließen sich als Divus Caesar, als göttlichen Kaiser feiern. Und sie ließen die Menschen ihre Treue zu ihnen mit einem Opfer beweisen. Jedes Jahr ein Opfer, das dokumentiert werden musste, dass ein Nachweis da war, dass dieser Mensch den Kaiser als göttliche Macht anerkennt. Das war also nicht etwas, was nicht unbekannt war. Aber der Widersacher, der soll sich erheben über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Wir haben einige Stellen, sowohl im Neuen als im Alten Testament, die etwas Licht auf diesen Vers schenken können. Jesus selbst erzählt in dieser großen apokalyptischen Rede, Matthäus 24, im 15. und 16. Vers: Wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer da liest, der merke auf, alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. In Daniel 9 bis 11 wird da die Grundlage für diese Worte Jesu gelegt. Und in der Regel sehen die Bibelausleger die Erfüllung dieser Aussagen in Daniel 9, 26 und 27 vor allen Dingen. Das Ereignis, als der seleukidische König Antiochos Epiphanes IV., der Palästina von 175 bis 64 vor Christus regierte, als dieser Antiochos in den Tempel gegangen ist, ein Altar für Zeus aufstellte und ein Schwein opferte. So wurde der Tempel desekriert, und das kann man als Gräuel und Verwüstung, Gräuel der Verwüstung, durchaus ansehen. Es gibt aber auch in Ezechiel 28, Vers 2 eine ähnliche Stelle, die sich auf ein späteres Ereignis sich beziehen lässt, wo der König von Tyros, der im Stolz seines Herzens sagt, ich bin ein Gott, ich sitze auf dem Thron eines Gottes, und der in den Tempel zu Jerusalem gegangen ist und dort den Tempel desekriert hat. Auch der Kaiser Caligula hat den jüdischen Tempel desekriert, indem er seine Gottheit dort auch zur Schau stellte. Aber es muss noch etwas anderes kommen, sagt Paulus an dieser Stelle. Es sind schon viele Menschen, die sich aufgeschwungen haben und sich an Gottes Statt gestellt haben. Aber in Vers 5 schreibt er, erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war, und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Keiner weiß, was Paulus der Gemeinde damals gesagt hat. Er erläutert es nicht, und die Gemeinde hat es nicht weiter tradiert. Wir wissen nicht, was für einen Einblick in die kommenden Jahre und Jahrzehnte er der Gemeinde dort vor Ort hat geben können. Aber er erinnert sie hier an dieser Stelle, dass etwas dieses Gräuel der Verwüstung noch aufhebt. Und zwar in Vers 7 sagt er, denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Was ist das Geheimnis der Bosheit? Paulus erläutert es nicht, aber wenn wir es in der Ursprache anschauen, dann klingt das schon ein bisschen anders. Das Mysterium der Gesetzlosigkeit. Das Mysterium der Gesetzlosigkeit wirkt schon, aber wer oder was hält diese Gesetzlosigkeit auf? Eine Mehrzahl der Ausleger sagen an dieser Stelle, dass Paulus vermutlich an die Obrigkeit denkt, so wie er in Römer 13 und in den Pastoralbriefen davon schreibt, dass die Obrigkeit von Gott eingesetzt ist, um die Gesetzlosigkeit, der Gesetzlosigkeit zu wehren. In Vers 9 heißt es, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, so dass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn, liebe geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Die Gesetzlosigkeit. Wir mögen Regeln nicht, es sei denn, es ist klar, dass die Regeln uns helfen und dienen. Das Problem mit uns, besonders in jungen Jahren bei Kindern, ist, dass man noch nicht durchschaut, wie die Regeln, die die Eltern zum Beispiel aufstellen, uns in unserem Leben nutzen und helfen. Und so verhält es sich auch mit einem Großteil der erwachsenen Menschen im Blick auf die Regeln und Ordnungen, die Gott für uns aufgestellt hat. Sie lehnen sich gegen die Regeln auf, weil sie sie als Einschränkung erleben, weil sie selber groß sein wollen, weil sie selber ihren Weg bestimmen wollen. Und so, weil sie nicht glauben und nicht vertrauen, dass Gott es gut mit ihnen meint. Das Gesetz im Alten Testament wird ja nicht in erster Linie Gesetz genannt, sondern Weisung, Wegweisung. Und es ist dazu da, dass es uns Menschen auch gut geht. Aber der Mensch, und zwar von Adam und Eva an, hat ein Misstrauen in sich und will dem nicht trauen, dass Gott es mit uns gut meint. Und dass er uns etwas nicht gönnt, das war ja das, womit der Satan Eva und Adam geködert hat. dass er in ihnen diesen Zweifel gesät hat. Gott gönnt euch es nicht. Er will nicht, dass ihr so seid wie er. Und dabei waren sie wie Gott. Viel mehr, als sie nachher es waren. Sie haben ja vieles von der Gottebenbildlichkeit verloren durch den Sündenfall. Es war nur in dem einen Punkt der Erkenntnis des Guten und Bösen, wo Gott sie verschont hat. Und Gott will uns verschonen mit seinen guten Ordnungen. Und Paulus macht es der Gemeinde in Thessalonich hier klar, dass solange diese Ordnungen aufrechterhalten werden, da wird das Ende noch nicht kommen. Petrus sagt es, manche denken, es gäbe eine Verzögerung, dass Jesus sich verzieht, sich verspätet mit der Wiederkunft. Aber es ist keine Verspätung, sondern das ist eine Gnade. Gott schenkt uns noch Zeit. Er schenkt uns noch Gelegenheit. Und so ist es auch hier. Paulus macht es uns deutlich mit dem jüngsten Tag, mit dem Tag des Gerichts, an dem Gott als Jesus Christus auf diese Welt wiederkommen wird, in Macht und mit seinen heiligen Engeln, wie es im ersten Kapitel des ersten Briefes heißt, mit Feuer, um das zu bestrafen, was bestraft gehört, und das zu vergelten, was vergolten gehört. Und das ist eine Gnade, wenn das aufgeschoben wird. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, ich denke, in unseren Jahren, gerade unsere Generation hat das mitgekriegt, wie in den 60er Jahren auf philosophischer Ebene die Tugenden demontiert wurden. Jürgen Habermas hat in den 90er Jahren noch die späte Einsicht gehabt, in einem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wir hätten die Tugenden besser nicht demontiert. Der Mensch, der braucht eine Ordnung, der braucht etwas, wonach er strebt. Der braucht ein Geländer, an dem er gehen kann. Und dieses Geländer, das gibt uns Gott in den Ordnungen, in den öffentlichen Ordnungen, auch in den Ordnungen durch sein Wort. Und wenn wir sehen, dass diese Ordnungen immer mehr in Frage gestellt werden, in unseren Tagen ganz speziell die Schöpfungsordnung, die Entsprechung von Mann und Frau, wie diese Dinge aufgelöst werden oder versucht werden aufzulösen, da sehen wir, wie an die Grundordnungen Gottes in dieser Welt gerüttelt wird. Und es wird die Zeit kommen, wo diese Ordnungen verschwinden und diese Welt in Chaos zu sinken verdroht. Und dann wird unser Herr und Heiland kommen. Und Paulus schreibt über dieses Thema an die Gemeinde in Thessalonich, damit sie getröstet und gefestigt werden. Da schließt dieses Kapitel mit den Versen 15 bis 17. So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat, und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Die Gemeinde in Thessalonich soll die gefälschten Briefe, die im Namen des Paulus geschickt worden waren, soll sie getrost vergessen. Angebliche Botschaften, die das Gegenteil dessen sagen, was er hier schreibt, soll die Gemeinde ignorieren. Und sie sollen sich festhalten an dieser Lehre, in der sie unterwiesen worden sind. Nur so gibt es Trost. Ich denke, dass das größte Problem, das wir haben, wenn wir über die Endzeit nachdenken, ist die Angst, die aufkommt. Wir haben die Bilder der Offenbarung, der Apokalypsis vor Augen. Und wir können uns in unseren Tagen so richtig vorstellen, wie schrecklich das sein kann, wenn wir die Bilder aus den Kriegsregionen sehen, wenn wir von den Gräueltaten in unserer Welt hören. Und da kommt eine Angst auf. Paulus will hier trösten und festigen. Genauso wie Fritz Grünzweig es von der Offenbarung sagt, die Offenbarung sei ein Trostbuch für die Gemeinde. Warum? Weil es am Ende heißt, und er wird wegwischen alle Tränen. Und es wird kein Heulen mehr sein. Keine Krankheit, kein Leid. Auch der Tod wird überwunden sein. Dieser Gott, der uns zu seinem Ziel führen wird, der tröste unsere Herzen und stärke uns in allem Gut und Werk und Wort. Das wäre das, was der Teufel gerne hätte, wenn wir gelähmt würden durch die Sorgen um unsere Zukunft. Wenn wir nicht mehr handeln könnten vor lauter Angst um die Zukunft. Aber wo wir getröstet sind und gestärkt sind, da können wir auch in allem guten Werk und Wort unseren Herrn und Heiland dienen und so feststehen und festhalten an der Lehre, in der wir unterwiesen worden sind. Wir beten. Jesus Christus, du schenkst uns den heutigen Tag. Wir haben immer nur den Augenblick, in dem wir leben. Und wir bitten dich, lass uns keine Sorge und keine Angst vor all dem, was kommen könnte oder kommen mag, den Augenblick heute, hier und jetzt rauben. Hilf, dass wir unser Vertrauen in dich setzen, auf dein Wort bauen, uns fest an deinem Wort klammern, an den Verheißungen, die du uns gibst, dass wir uns nach deinem Wort und Willen ausrichten. Stärke du uns in unserem Glauben, bemächtige du uns im Handeln und hilf, dass wir ein lebendiges Zeugnis für dein heiliges Evangelium sein können und mit großem Einsatz persönlicher Art auch die Menschen unserer Zeit für dich erreichen. Herr, wir wollen nicht aufgeben, wir wollen nicht verzagen und locker lassen und sagen, das hat alles keinen Wert. Wir wissen, du sitzt im Regiment und du hast die Macht, die Kraft, etwas zu bewegen. Und wir bitten dich, bewege du etwas auch bei uns. Und in diesem Sinne bitten wir, komm, Herr Jesus, komm und stärke uns, komm und mach uns fest, dass wir dir dienen können, in unseren Tagen, in dem Augenblick, der jeweils uns zur Verfügung steht. In deinem Namen bitten wir. Amen.